Herzlich willkommen zur Vorschau auf die Videospiele im Juni 2026. Und heute begrüße ich dafür wieder den Ben hier. Hallo!
Hallo, schönen guten Tag aus dem viel zu heißen Sommer schon wieder.
Eigentlich ist er erst Frühling, aber ist bei euch da unten in Dresden auch so heiß?
Ja, das meine ich halt. Es fühlt sich an wie Sommer und ich bin da kein Fan von. Ich weiß nicht, was die Leute so dran mögen. Es ist heiß, ich fühle mich unangenehm. Mir geht es nicht so gut, wie wenn es frisch draußen ist. Also.
Ja, siehst du, es ist wie bei meinen Töchtern. Die eine ist ein Winterkind, die andere ein Sommerkind. Die gehören auch immer zu der anderen Seite der Medaille, je nachdem, welches Klima gerade ist.
Ja, aber ist ja praktisch. Du hast mindestens eine gut gelaufte Tochter.
Ja, okay, das stimmt auch wiederum. Ja, wir hatten ja letztens gesprochen über Saros. Das hat uns ja richtig, richtig gut beschäftigt. Ne? Und danach, wenn so ein tolles Spiel da ist, ne, geht es dann auch so, dass man in so ein gewisses Loch fällt?
Nee, ich habe dieses ins Loch fallen nie gehabt, muss ich sagen. Es ist auch so, entweder ich spiele so ein Spiel, was ich wirklich cool finde und einfach noch weiter oder, also ja, man kann ja immer noch ein paar Sachen machen oder hat ein New Game Plus, was man jetzt so nicht hat, aber trotzdem. Und oder ich finde dann auch schon wieder was Neues, so aus rein beruflicher Sicht. Ich hatte nie dieses Loch-Feeling quasi.
Ja, mir geht's so vielleicht aus ästhetischer Sicht, also weil Saros so eindringlich war und so viele Bezüge hergestellt hat. Wir haben das ja im Podcast zusammen alles wunderbar besprochen. Bis dann wieder so ein Kaliber kommt, das dauert zumindest in dieser Saison, sage ich jetzt mal so, dauert das noch ein bisschen, glaube ich.
Ja, das kann natürlich sein. Wobei ich dieses Jahr, was das angeht, ohnehin quasi ein bisschen verwöhnt bin. Ich war ja schon von Marathon hin und weg, auch was das Design angeht. Mhm. Deshalb meine ich. Und dann kam das hier, also von daher schwebe ich gleich noch ein bisschen auf diesem Hoch.
Ja, siehst du, mein Immunsystem wurde danach direkt geschwächt. Ich habe eine Erkältung eingefangen letzte Woche und gleichzeitig Starfield installiert aus dieser Schwäche heraus.
Ja, das habe ich gelesen, ja.
Das hat mich ja schon immer neugierig gemacht. Es erschien ja schon vor ein paar Jahren auf Xbox und PC. Ich habe ja keine Xbox und dann kamen auch andere Spiele dazwischen. Aber andererseits habe ich alles begleitet, was Bethesda bisher so gemacht hat. Und da werde ich dann wohl doch demnächst mal irgendwann eine Rezension anbieten, denn ich bin in den Weiten des Alls dann jetzt erstmal unterwegs.
Das ist doch schön, ja. Ich war auch überrascht, womit ich nämlich gar nicht gerechnet hatte. Lego Batman habe ich gespielt.
Oh.
Ja. Und ich dachte so, ich weiß gar nicht, ob wir im Vorfeld drüber gesprochen hatten, aber die Lego-Spiele waren immer nett, aber jetzt nichts, was mich gerissen hatte. Mhm. Und Lego Batman ist eigentlich ein ausgewachsenes Arkham-Spiel.
Ach was.
Ja, ohne Scheiß. Offene Welt, die Kampfmechanik ist exakt das, auch das Stealthen ist exakt das. Alles auf einem bisschen einfacheren Level, aber im Grunde wirklich das. Und es ist verdammt gut gemacht, also sympathisch mit super vielen Anspielungen und logisch. Da war ich wirklich begeistert von. Das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Also unabhängig davon, dass es quasi Lego ist.
Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja die damals auch ganz gerne mal mit meinen Töchtern so im Koop gespielt. Und apropos Lego und Star Wars. Ich habe zum sogenannten Vatertag habe ich doch tatsächlich den Mandalorianer bekommen, das Raumschiff von Lego.
Okay.
Ich habe, glaube ich, mal irgendwann nebenbei erwähnt, dass ich das sieht ganz cool aus. Und ich habe die TV-Serie damals so, so gern geguckt mit dem Grogu.
Ja.
Tja, und jetzt habe ich doch tatsächlich so eine Lego-Box hier stehen und muss mich mal ranmachen an das Schiff.
Ach, ist ja cool. Hast du den Film schon gesehen? Ich nicht?
Nee, habe ich nicht.
Okay.
Ich habe nur gelesen, dass es irgendwie einer der am schlechtesten startenden Star Wars-Filme ever ist.
Okay.
Warum, weiß ich nicht. Also ich kann zu der Qualität nichts sagen. Aber ich wusste, ja, das würde mich eigentlich auch neugierig machen. Da gehe ich mal rein, glaube ich.
Ja, mach das. Ich bin gespannt, wie sich Star Wars in Zukunft entwickelt. Die sind so ein bisschen überall und nirgends, wie man so schön nicht im Deutschen sagt, aber.
Ja, das ist ja der Fluch, ne? Wenn du so eine Lizenz dann derart ausschlachtest, so geht's ja auch. Das kannst du ja auch auf Lego beziehen und auf so vieles andere. Da ist einfach immer viel Murks dabei.
Ja, stimmt. Naja, nicht mal nur Murks, aber ich habe das Gefühl, da fehlt so ein bisschen eine Linie. Dann gute Ideen werden nicht konsequent durchgezogen, sondern gleich wieder abgesetzt teilweise. Es ist ein bisschen wirr und wild und vieles, aber nicht so richtig, richtig cool.
Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir beide eine Linie reinkriegen in die Videospiele des Juni 2026. Also von einem Sommerloch kann man noch nicht so ganz sprechen, wie wir bald sehen werden. Was die Masse angeht, ja sowieso nicht. Und qualitativ gibt es da auch immer irgendwas, ja, was Leute wie uns beide neugierig macht.
Nee, ich weiß. Also die von wegen, dass das Jahr schwach startet oder im Sommer nichts kommt, das ist irgendwie gerade schon lange Geschichte. Ist auch schön.
Ja, das stimmt allerdings. Und wie immer gilt für diese Vorschau, ihr findet die komplette Liste bei mir aus Spielvertiefung in Form eines Berichts. Da kommentiere ich auch fast alles mit ein, zwei Zeilen, manchmal ein bisschen mehr. Ben und ich, wir picken uns hier so ein paar Sachen raus und springen ein wenig. Trotzdem starte ich einfach mal mit dem 1. Juni. Da erscheint ein Spiel namens Lost in Art, A Miniature Realm für den PC. Das Besondere daran ist, dass es ein Point-and-Click-Adventure ist, bei dem man als Miniaturfigur in originalen osmanischen und persischen Kunstwerken des 16. bis 18. Jahrhunderts unterwegs ist, um dort dann quasi Rätsel zu lösen. Und das wurde bei den DevGam Awards 2025 als sogenanntes Hidden Gem, verstecktes Juwel, ausgezeichnet und kommt vom Archaic Game Studio aus Istanbul. Hast du da mal was von gehört?
Nee, davon noch gar nicht leider, aber das klingt super interessant und deshalb werde ich mir das mal notieren.
Und das ist ja auch so ein Kulturbereich, der nicht so oft inszeniert wird.
Nee, stimmt. Zum einen das und zum anderen habe ich das Gefühl, dass, aber da kommen wir gleich dazu, der Juni startet sehr kunstorientiert.
Ja, dann übernimm du doch mal.
Ja, ich mache mal weiter mit dem Tattoo Removal Simulator, was tatsächlich ziemlich profan und vielleicht ein bisschen stupide wirkt auf den ersten Hörer, weil man tatsächlich ein Tattoo-Studio hat und man Tattoos entfernt. Aber was mich da neugierig gemacht hat, also erst fand ich die Idee einfach nur ulkig und dachte, schaust du mal an. Das ist tatsächlich von jemandem, einer der Studiogründer. Das Studio gibt es schon eine Weile, seit 2014. Der ist tatsächlich Tattoo-Künstler und der war auch bei Koei Tecmo, aber als, also der ist auch Artist und Tattoo-Künstler und war eine Zeit lang als Lead-Character-Designer bei Koei Tecmo angestellt. Kennt sich also mit Videospielen aus, hat jetzt sein eigenes Spiel gemacht und was die machen wollen, es geht bei dem Entfernen von den Tattoos, man soll das mit Ruhe machen, es geht um Geduld und je sorgfältiger man das macht, desto mehr Geld bekommt man dafür. Man baut das Studio natürlich später aus, hat dann mehrere Studios irgendwann und es soll auch um die, an so einer Tattoo-Entfernung hängen ja auch Geschichten dran. Ich kenne mich damit nicht aus, weil ich selbst keine Tattoos habe, aber warum soll das weg oder warum kam das überhaupt erst hin? Und er will halt darüber ein bisschen Geschichten erzählen von den Menschen, die man eben dann in dem Studio trifft. Und ich fand dann, dass das eigentlich ein sehr interessantes Projekt ist.
Und das spielt dann in der Gegenwart in Japan oder?
Das sind, glaube ich, Litauer. Ich weiß gar nicht, wo das Spiel spielt. Jetzt müsste ich, das habe ich nicht nachgeschaut.
Ach so, ich dachte bei Koei Tecmo sofort an Fernost.
Nee, der war in einem einer Zweigniederlassung quasi von dem großen Publisher-Entwickler. Da war ja genau. Also zumindest vom Ansatz her finde ich die Idee dann tatsächlich viel, viel cooler als zum Beispiel diesen Power Wash Simulator oder so, wo man einfach nur dunkle Texturen entfernt, indem man drüber wischt. Das hier ist dann doch eine ganz andere Idee als Spiel.
Und am 1. Juni kann man auch in den Bunker gehen, ne?
Das stimmt, ja. Weil draußen in der Welt das Leben nicht mehr möglich ist, leben die Menschen in einem Bunker. Ich weiß nicht, ob alle oder ob es verschiedene Bunker gibt.
In Underchoice auf dem PC, ne?
In Underchoice, richtig, genau. Und das ist ein Spiel, wo es so ein, naja, ein Spiel, wo es um so eine Verteilung und Management von knappen Ressourcen geht, wo man schwierige Entscheidungen treffen muss, wie die verteilt werden, weil dann verschiedene Einwohner der Bunker natürlich auch verschiedene Interessen haben. In die Richtung geht das. Es hat so ein bisschen einen Pixel-Stil. Also, ja, mal schauen. Kann ich wenig zu sagen, muss ich sagen, aber ich fand es interessant.
Ja, es hat mich ein bisschen erinnert an Papers, Please auch, aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil man da auch Leute eben ablehnen kann und weil die Inszenierung auch so ein bisschen zurückhaltend ist. Aber es sieht schon ganz schick aus.
Hat auch ein bisschen was von, was im letzten Monat ja rauskam, war Battlestar Galactica. Das war auch so ein knapp Ressourcenmanagement-Spiel, was in Ordnung war, was nicht so richtig das Galactica-Feeling hatte, aber die Sachen sind schon ganz, ganz spannend. Es gab doch mal ganz früher eins, Gods, irgendwas mit Gods, Will Be, oder so, den Namen vergessen.
Mhm.
Also manchmal ist sowas ganz spannend, vor allem wenn dann die Konflikte auch interessant sind.
Ja, ich glaube, das steht hier schon im Vordergrund. Also Entscheidungen sollen sehr relevant sein. Gleichzeitig hat man noch so ein bisschen Inventarmanagement und es geht um Rationierung, also ja. Und dann geht's weiter am 3. Juni mit einem großen Namen, einem Klassiker. Final Fantasy VII Rebirth erscheint für Xbox und Switch 2. Und das kam ja schon im Februar 2024 für die PS5. Die zeitlich begrenzte Exklusivität ist abgelaufen und Square Enix bringt es jetzt eben auch für Microsofts und Nintendos Konsole raus. Und du hast es damals, glaube ich, besprochen, ne?
Ja, habe ich tatsächlich. Nachdem ich für uns dann schon das Remake gemacht habe, habe ich dann auch Rebirth besprochen. Ist ein richtig gutes Spiel. Ich mag das sehr, wie sie die Geschichte, die alte Geschichte neu erzählen und aber auch neu interpretieren auf eine gewisse Art und Weise. Und wie sie auch das Spielerische natürlich, also das Kampfsystem, es spaltet so ein bisschen die Leute. Ich bin großer Fan davon. Es hat sehr viel Schwung. Man kann auf coole Art und Weise taktieren. Sieht sehr schick aus. Also das hat es mir echt angetan. Auf PC gibt es ja auch schon. Und genau, jetzt sind eben die Switch 3 und die Xbox dann noch dran.
Ja, das ist auch noch so eine Lücke. Da habe ich mich noch nicht rangewagt an Final Fantasy.
Ja, ist auch ein recht großes Spiel, gerade das Rebirth dann, weil man dann ja nicht eine offene Welt hat, aber sehr weitläufige Umgebung, die, wenn man sie gründlich abgrast, ist es ein bisschen zeitaufwendig.
Und rangewagt bedeutet in diesem Fall, weil ich befürchte, dass es mich nicht wirklich abholen will. So auf den ersten Blick hat mich dieses Rollenspiel noch nie wirklich interessiert. Deswegen kann ich auch gar nicht mitreden, was die Qualität angeht, aber es ist manchmal so, ne? Da hat man so Welten, die locken einen einfach nicht an, selbst wenn die halbe Welt sagt, das musst du eigentlich spielen.
Man muss ja auch übrigens unbedingt was mit dieser sehr quirligen, manchmal quakigen japanischen Erzählweise anfangen können. Die schöpfen sie voll aus, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Okay. Am selben Tag erscheint auch noch Prohi Beast für den PC. Das Interessante daran ist, dass es tatsächlich erneut eine Schleichtaktik ist, so im Stil von Desperados und Co. Die spielt allerdings im Chicago der 30er Jahre. Man führt ein Team an von bis zu 3 tierischen Spezialisten hier in diesem Fall und die können eben ablenken, meucheln, sich auf ihr Gehör, Geruchssinn und so weiter verlassen und Ziel ist es, Al Capones kriminelles Imperium zu zerstören. Das war ja auch so ein Genre, was du eigentlich mochtest, ne?
Es kommt sehr aufs Spiel an, ja. Von dem her habe ich noch gar nichts gehört, tatsächlich.
Ja, ich habe es auch zum ersten Mal jetzt auf dieser Liste gesehen.
Ja.
Und das ist ja sowas wie Shadow Tactics und so, denke ich mal.
Ja, wenn das gut gemacht ist, ich erinnere mich auch an manche Spiele, die gut geklungen haben und die sich dann sehr durchschnittlich gespielt haben. Von daher bin ich da immer vorsichtig, ehrlich gesagt. Ja, das muss man.
Und dann geht's am 4. Juni weiter mit einem Spiel, das ich kaum richtig ausspreche. Calyx oder wie wird's gesprochen?
Ja, das wüsste ich auch gern.
Okay. Ich dachte schon Calculator, aber das funktioniert nicht.
Calyx, keine Ahnung. Da die Buchstaben auch 4 Großbuchstaben, gell? Calyx. Na, das ist halt das nächste in dieser Kunstgeschichte quasi. Also das dritte sozusagen, weil die Bilder wohl von, sie meinen, glaube ich, von so klassischen oder bekannten oder einflussreichen Science-Fiction-Artworks inspiriert sind.
Das sieht auf den ersten Blick auch wirklich sehr, sehr stimmungsvoll aus. Also erinnert an die Comics von Möbius und so weiter. Sehr elegante Science-Fiction.
Ja, deshalb fand ich das auch interessant, hast mir auch aufgeschrieben. Ich habe auch die Demo kurz angespielt und habe dann allerdings festgestellt, dass es wohl doch, ich denke, es ist ein sehr einfaches, überschaubares Action-Adventure mit Nahkampf, Fernkampf, Angriffen. Man läuft viel rum, ohne dass was passiert. Sie heben das als positiven Punkt hervor, aber ich hatte jetzt noch nicht das Gefühl, dass es wirklich um das Entdecken geht oder so. Es hat eine schöne Kulisse, es hat nette Kämpfe, aber ich würde es als nicht größer.
Ja, ich habe auch so ein bisschen befürchtet, dass Style da tatsächlich over Function geht, im negativen Sinne. Und mir gedacht, ich probiere das vielleicht später im Jahr mal aus, wenn es für Konsolen erscheint.
Ja.
Einfach nur, um zu sehen, wie diese Comic-Kulisse dann wirklich inszeniert wird, weil mich das ein Ticken interessiert. Ansonsten kämen am 4. Juni noch einige Spiele. Also ich überspringe jetzt mal eFootball Kickoff für die Switch 2 von Konami, denn mit der Fußballsimulation, die ich so geliebt habe früher, hat das nicht mehr viel zu tun. Dann erscheint dann auch River City Saga, Journey to the West für PC, PS5 und Switch. Das ist aber ein Roguelite Action Adventure im humoristischen Manga-Stil, das auf der chinesischen Sage beruht. Und interessanter finde ich noch Swan Song für den PC. Das ist ein Puzzle-Adventure und das spielt tatsächlich in einer Kiste. Die spielt Melodien ab, damit der Schwan zurück in sein Nest findet. Und die Belgier von den Goose Studios, die haben zuvor das auch recht erfolgreiche Rätselspiel Sizable gemacht und wollen in dieser Schwanenkiste eine emotionale Geschichte erzählen, die mit ihren persönlichen Erlebnissen zu tun hat. Da könnte man vielleicht mal reinknobeln.
Das spielt in einer Kiste. Das ist ein Schwan in einer Kiste.
Du schaust quasi in eine Kiste hinein.
Okay. Na gut.
Ansonsten gibt es noch einen Klassiker am 4. Juni, und zwar The Seventh Guest, und zwar das Remake für PC und alle Konsolen.
Ja, und ich war nie der größte Fan davon, muss ich zugeben. Ich hatte es damals...
Ich auch nicht.
Ja, genau. Aus irgendeinem Grund. Und ich liebte damals diese gerenderten Rail-Shooter, aber diese gerenderten Puzzle-Sachen haben nie mein Interesse großartig geweckt. Auch Myst nicht. Ist ja der Nachfolger von Myst. Was ist doch der Nachfolger von Myst im Grunde, gell?
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Also zumindest im Geiste ist es ja eins dieser Spiele.
Ja, es erschien ja 1993, war ein Point-and-Click-Adventure und eigentlich erzählerisch durchaus interessant, denn es geht ja darum, dass das Ganze so ein bisschen von Goethes Faust inspiriert ist. Da schließt jemand einen Pakt mit dem Teufel, und zwar ein Spielzeugmacher namens Henry Stauf. Und der löst dann in Ego-Sicht Rätsel, so in dem Stil, wie man das eben von den Klassikern der Zeit so kennt, Myst und so weiter. Aber es hat mich damals schon nicht richtig gepackt und glaube, es gab auch durchwachsene Wertungen. Ich habe mal geschaut, die PC Joker hat 1993 54% gegeben.
Ja, gut. Man muss natürlich sagen, dass 54% damals heute eher eine 70 wären. Der Wertungsinflation. Ja. Aber ja, okay.
Naja, mal gucken. Es ist natürlich ein Remake und vielleicht holen sie da ja nochmal was raus.
Ja.
Ich überspringe mal die Tour de France. Das ist
ja,
ist ja sowas wie ein Drug Dealer Simulator. Und dann kommen wir zum 5. Juni mit einem Klassiker, der zurückkommt, und zwar Gothic, das Remake für PC, Xbox und PS5. Was hältst du denn davon, Ben?
Ich war nie Gothic-Spieler, so richtig. Ich habe mal Gothic 2 eine Weile gespielt, weil ich das geschenkt bekommen hatte. Aber Gothic muss ich komplett dir überlassen. Ich habe Gutes davon gehört. Da hört es auch schon auf.
Ich glaube, ich habe da mal Gutes drüber geschrieben, Euphorisches und sehr Schlechtes. Und dann gab es große Diskussionen und eine große Lawine an Frustration und viel, viel, aus heutiger Sicht, Chaos zum Schmunzeln innerhalb der Spielepresse.
Okay.
Dass sich tatsächlich ein Magazin gewagt hat, diesem verbackten Gothic 3, was habe ich gegeben, waren es 68, ich weiß nicht, jedenfalls viel zu viel. Mit der ganzen Gutmütigkeit, die in mir steckte, habe ich gemerkt, dass die der Welt nicht reicht, dass das als Frechheit empfunden wird. Aber jetzt zurück zum ersten Gothic. Da war ich ja noch euphorisch. Das erschien im Jahr 2001. Da war ich gerade ein Jahr bei M4Players und wird seit 2019 vom spanischen Studio Alchemia Interactive modernisiert. Und seitdem haben die halt vieles angepasst. Ich habe da mal reingespielt in die Demo. Die hat mich nicht ganz überzeugt, ehrlich gesagt. Also die Technik, das Spieldesign, um das Ganze ansehnlicher zu gestalten, die Kampfanimation. Dann setzte man meines Wissens auch auf generative KI, die sich auf das Motion Capturing bezieht. Und auch bei den Gesichtern soll künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen, damit es da wohl keine Doppelungen gibt. Sowas mag ich ja per se nicht, aber man muss natürlich immer etwas genau schauen, was da jetzt eigentlich in der finalen Version von übrig ist. Da werde ich mich nochmal informieren. Interessanter für Rollenspieler ist vielleicht, dass die Spanier auch Lücken in der Story schließen wollen. Man soll mehr erfahren über die Orks und ihre Kultur. Man hat die Welt vergrößert um weitere Bereiche und Quests, die Piranha Bytes damals wohl nicht integrieren konnte. Und da soll das Rollenspiel eben knapp 10 Stunden mehr Inhalt bieten. Die Musik, da bleibt man sich treu, die kommt von Kai Rosenkranz. Der hat den Soundtrack zwar ein bisschen angepasst und manches neu komponiert, aber da dürfte man sich schnell heimisch fühlen. Und man hat wohl die Entwicklung gestartet mit der Unreal Engine 4. Das Remake beruht aber auf der 5. Also man erkennt schon, dass da ein Prozess dahinter steht, bei dem man Sachen angepasst hat. Ja, was soll ich sagen? Der erste Teil ist ein Meilenstein der Rollenspielgeschichte. Der hat unheimlich viel richtig gemacht, war auf internationalem Niveau nicht nur wettbewerbsfähig, sondern teilweise führend in vielen, vielen Dingen. Und dann ging es eben mit dem zweiten Teil auch nochmal in eine richtig gute Richtung, bevor es mit dem dritten bergab ging. Tja, also ich werde es spielen müssen. Schon alleine aufgrund dieser Tradition und aufgrund der guten Erinnerung, die ich habe an das alte Gothic. Also, und ich lasse mich gerne überraschen, aber irgendwie ist da auch so eine Skepsis tatsächlich.
Ja.
Was das angeht. Weil manchmal ist es so, das, was du, man darf ja nicht vergessen, ne? Das ist jetzt 25 Jahre her und seitdem ist natürlich auch im Rollenspielbereich einiges passiert. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass speziell dieses Figurenverhalten, da waren sie lange, lange konkurrenzlos, weil sich auch niemand so richtig rangetraut hat. Ich rede jetzt davon, man zieht das Schwert, jemand regt sich auf, du wirst aus dem Haus rausgeschmissen, du kannst dich einfach überall reinlatschen, diese Geschichten. Dann gab es natürlich jetzt ein Drovar, das hat das auf kleinerem technischen Niveau sehr gut, sage ich mal, nachgeahmt, dieses Gefühl. Und auf der Ebene des Figurenverhaltens ist tatsächlich Kingdom Come Deliverance 2 führend. Die haben das Ganze nochmal auf ein neues Niveau gebracht, finde ich, was die Kleinigkeiten angeht. Also von daher, du merkst ja schon, ich rede wieder viel zu viel über ein altes Spiel.
Na, ist ja wirklich interessant. Und mit dem Figurenverhalten, das stimmt, da wird immer noch viel zu wenig gemacht, zumindest in vielen Spielen. Da wundere ich mich, wie starr und sinnlos die Welt manchmal wirkt.
Und dann erscheint am 5. Juni ein Spiel für PS5 und Xbox, das du auf dem PC verrissen hast.
Was?
Ja, das heißt Hollow Buddy. Survival Horror in Tech-Noir-Ästhetik kam vor 2 Jahren auf dem PC. Und ich habe mal geschaut in deiner Kritik und da hast du geschrieben, ich zitiere jetzt mal.
Bitte.
Unterm Strich habe ich mich eher zwingen müssen, bei dieser grundsätzlich sympathischen Hommage am Ball zu bleiben. Denn so sehr sie in der Tat an Silent Hill und ähnliche Titel erinnert, als so dröge empfand ich sie in spielerischer Hinsicht. Das stumpfe Knüppeln aller damals ist heute leider spaßbefreit und die Steuerung wirkt ähnlich aus der Zeit gefallen.
Ja.
Hast du keinen Bock gehabt drauf?
Ja, habe ich echt keinen Bock gehabt drauf. Obwohl ich hatte auf das Bock, also das Spiel hatte ich Bock, aber das war dann wirklich, es war einfach zu stumm.
Ja. Kann ich verstehen.
Ah ja, ich erinnere mich dran. Ich hatte auch, ich habe mir es gar nicht aufgeschrieben, ich habe die Bilder nur gesehen, dass das diesen Monat, dass da Umsetzung kommen, dachte nur, pff.
Hättest du sonst noch was am 5. Juni?
Naja, weiß ich nicht. Vielleicht den Hinweis, dass Sammelkartentaktik für Amazon Luna kommt, die ich nur deshalb interessant finde und hervorheben will, weil das ist ein Spiel Masters of the Universe, Legends Unite. Also wer mit He-Man und Co. Sammelkarten auf Luna spielen will, weiß ich nicht. Aber dann kann man das machen am 5. Juni.
Ja, ich habe ja kürzlich auf Spielvertiefung analoge Sammelkartentaktik vorgestellt mit Sorcery, die mir sehr gut gefallen hat, die mir sogar auf der Ebene der Geländetaktik besser gefällt als Magic, weil da macht sie eben wirklich was neu. Das hat mir richtig gut gefallen, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, dann geht's weiter. Am 8. Juni mit einem Spiel, das vielleicht auch für Freunde von Heroes of Might and Magic interessant ist. Das nennt sich Aether Dominance Wars, kommt für den PC und sieht zumindest aus wie ein modernes Heroes of Might and Magic. Und die Kroaten von Iron Ward wollen da narrative 4X-Strategie in der Echtzeit einer Fantasy-Welt inszenieren. Man schlüpft in die Rolle eines unsterblichen Zauberers, der hat göttliche Kräfte, will natürlich ein Imperium aufbauen. Und dabei kann man Avatare, Armeen, Magie und Diplomatie einbinden und dort auch Allianzen schmieden, Verrat begehen und so weiter. Und interessanterweise, das gleiche Studio hat für das dritte Quartal dann auch schon Science-Fiction-Strategie namens Zero Space mit Kampagne angekündigt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das skeptisch machen soll, dass die gleich so 2 Strategiespiele in der Mache haben.
Naja, vielleicht ist es einfach, mit KI so ein Asset-Swap vorzunehmen. Weiß ich
nicht. Okay, da muss ich nochmal gucken, weil wenn das drin ist, dann ist das wieder ein No-Go natürlich.
Ja, das war jetzt nur ein Scherz, aber ja, wer weiß.
Heutzutage muss man genau hinschauen.
Muss man, ja. Wenn dann wichtig ist, dann schon, ja.
Dann überspringe ich mal Puni the Florist, das ist eine Blumengeschäftssim, wo man Sträuße tatsächlich zusammenstecken muss. Denn am 8. Juni erscheint auch noch ein Spiel, das kommt von einem Indie-Entwickler aus Deutschland, und zwar von Ben Brass, der war mal zuvor bei Mimimi Games aktiv. Die mussten ja schließen, die haben sowas gemacht wie Shadow Tactics, das hatte ich ja erwähnt. Und er macht ein Spiel namens Solarpunk. Es kommt für PC, PS5, Xbox und Switch 2. Es geht um Survival, Crafting und Abenteuer zum Entspannen inklusive Koop-Modus. Und das hat auf Steam immerhin 400.000 Mal oder über 400.000 Mal hat es das auf eine Wishlist geschafft. Man baut da sein Haus, entwickelt Apparate, nutzt Energie aus Sonne, Wind, pflanzt was an, züchtet Tiere, schwebt mit dem Luftschiff durch die heile Insel Pastellwelt. Sowas ist das. Für mich wäre das ja bei aller Liebe zu diesen entspannenden Spielen schon wiederum so zu unaufregend tatsächlich. Aber ich erkenne da durchaus, warum Leute Lust drauf haben. Das sieht so ein bisschen aus wie ein, wie so eine Utopie, die man sich da aufbaut, ne?
Okay. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das einen Reiz hat und mancher macht das Laune, aber allgemein möchte ich doch eine Herausforderung bei Spielen haben.
Ja. Ich überspringe mal NBA The Run. 3-3 Streetball mit Online-Modus am 9. Juni für PC, PS5 und Xbox. Und ich weiß gar nicht, wo wir dann landen.
Am 10. hätte ich.
Ah, was? Richtig.
Wenn du da zeitlich landen willst.
Okay.
Für PC kommt da Into the Depths raus, also in die Tiefen. Das ist interessanterweise nicht eine Städtebausimulation, aber ein Roguelike-Sammelkarten-Städtebauer. Man baut dann Außenpunkte, indem man gräbt sich in der Unterwelt noch immer tiefer in die Erde rein. Jedes Level, auf das man dann kommt, hat verschiedene Ressourcen, verschiedene Gefahren. Warum man das macht, ist, weil tief in der Erde lauern wohl Reichtümer. Also muss man diese Außenposten errichten und man baut aber nicht eben einfach per Menü mit dem Geld, was man vielleicht irgendwie hat, Häuser, sondern die Gebäude oder die Sachen, die man bauen kann, die Einrichtungen sind Sammelkarten.
Mhm.
Fand ich zumindest interessant, weil ich Sammelkarten Roguelikes irgendwie schon ganz gerne spiele. Es gibt viel zu viele davon, aber da die Kombination so ungewöhnlich ist, mal schauen.
Ja, da gibt's richtig viel. Tatsächlich. Am 11. Juni öffnet die Tabletop-Taverne auf dem PC. Und ich mag ja Wargames und auch diese Ästhetik dahinter. Und hier schaut man tatsächlich von oben auf einen Tisch, auf dem sich Miniatursoldaten von, ich weiß nicht, Orks, Elfen, Wikinger, sowas alles in Echtzeit bekämpfen und trifft dann während der Kampagne auch Entscheidungen. Und der Solo-Entwickler TJ, der wollte Total War vermischen mit Slay the Spire. Und da hat man eben diese Beobachterperspektive, die man von Brettspielen dieser Art eben kennt, baut eine Armee auf, kämpft sich hier ebenfalls im Roguelite-Stil vorwärts. Und diese Gefechte, die kamen bei Steam bisher recht positiv an und das würde mich auch zumindest neugierig machen.
Das ist natürlich ein hehres Vorhaben, Slay the Spire und Total War.
Ja.
Gibt's kleinere Namen?
Ja, dazu muss man sagen, dass das fast alle Neuerscheidungen versuchen immer auch ein bisschen in den Beschreibungen, kann ich auch verstehen, mit großen Namen sofort das Interesse oder zumindest das Genre einzugrenzen und viele übernehmen sich da.
Ja, genau. Und ich hatte das letztens auch mit Kollegen, hatten wir uns einfach drüber unterhalten, wenn wir darauf gekommen sind, dass ganz viele Spiele sagen jetzt, welche Art Spiel sie gleichen quasi oder welchem großen Namen sie gleichen wollen. Und das ist nervig, weil das sagt letztlich viel zu wenig über das Spiel aus. Die sollen einfach beschreiben, womit sie mit ihrem eigenen Ding neugierig machen, anstatt einfach zu sagen, hier, ich bin Total War und Slay the Spire. Und,
ja, es ist natürlich auch gefährlich, weil wenn man die Leute dann beim Wort nimmt und Spielekritiker ist und dann die Vergleiche dann heranzieht, auch vielleicht zitiert ein paar Dinge, dann geht das wirklich schnell ins Auge.
Das ja eh, ja, genau. Ich meine, die wenigsten erreichen die Klassiker. Was ich halt schade finde, es hat dadurch ein bisschen verloren, ist, es war durchaus mal, oder es hatte was einzigartig und was sehr Cooles, wenn sich so ein, meinetwegen ein Einzelentwickler gesagt hat, ich mache mir eine Liebeserklärung an, weiß ich nicht, Silent Hill.
Mhm.
Und dass die Person das überhaupt geschafft hat, war dann schon cool und dann war das häufig tatsächlich mit coolen Details versehen. Aber inzwischen wirkt das wie so eine Maschine. Nimm dir ein Vorbild, mach irgendwie was Gleiches und bring's raus.
Ich hatte ja vorhin, als ich über Gothic gesprochen habe, Drova erwähnt. Das kommt ja auch von einem deutschen Studio. Und die haben es tatsächlich gemacht. Die haben auch ganz offensiv gesagt, sie wollen eine Hommage an Gothic entwickeln, anbieten. Und das ist ihnen tatsächlich gelungen. Und ich habe es wirklich auch damit dann in der Rezension verglichen. Und ab und zu gelingt es, ne? Das ist
ja, das wollte ich damit gar nicht sagen, genau. Und das ist auch super, aber es verliert so ein bisschen an Wirkung und es wird so inflationär eingesetzt, dass ja
das auf
ist,
jeden
das
Fall.
Das ist einfach ein bisschen nervt, salopp formuliert.
Am 12. Juni gibt's wieder Goblins. Ich habe ja kürzlich in der Breitseite Styx Blades of Greed besprochen. Das hat mich ja nicht mehr so abgeholt wie früher. Ich fand's solide, man konnte es spielen, aber es wurde dann relativ öde, weil man immer das Gleiche gemacht hat. Diesmal diese Goblin Company für PC am 12. Juni, die entführt in den Bergbau. Also es geht unter Tage im Koop um Survival in einer 3D-Fantasy-Welt und tiefe Tunnel, Gebuddel, Schienensysteme mit Loren und so weiter. Und auch die wollen ähnlich wie der Styx einen Riesenkristall finden. Und die Entwickler sagen, das Ganze soll entspannter ablaufen als bei Deep Rock Galactic. Das habe ich allerdings auch nicht gespielt. Und so richtig Lust auf Untertage habe ich bei dem Wetter auch nicht.
Wobei, da wäre es angenehm kühl. Fände ich eigentlich ganz cool.
Ja, dann berichte doch mal, wie es da unten so ist.
Ja, aber mal gucken. Und Deep Rock Galactic war immerhin sehr spaßig, zeitlang.
Ja. So. Aber du hast wieder was am 17.
Ja, Dench Attack, auf das freue ich mich riesig. Das hatte ich auf der Gamescom mal angespielt und bin seitdem sehr super gespannt darauf. Das kommt für die Switch 2, PlayStation, die Xbox Series und PC. Und stilistisch erinnert so ein bisschen an Jet Set Radio. Eigentlich spielt es in einer apokalyptischen Welt, wo die Reichen sich so Kuppeln gebaut haben, in denen sie ein schönes, angenehmes Leben führen können, während die armen Leute eher draußen leben. Und da ist halt so eine, na nicht eine Gang, aber da gibt es Leute, die fahren Züge, einzelne Triebwagen, mit denen fahren die umher und warum auch immer, ist ja egal. Also es hat so einen Anime-Manga-Stil und mit denen können die springen und dann Kurzstücke ausführen und müssen natürlich knifflige Strecken überhaupt erstmal durchkommen und dann möglichst viele Tricks dabei noch ausführen. Wie gesagt, alles immer auf Schienen und das macht richtig Bock. Das ist ein cooles
Art-Adventure-Spiel,
ja.
Aber es sieht abgefahren aus. Also mir kam sofort Crazy Taxi in den Sinn und ich dachte, wieso nennen sie es nicht Crazy Train?
Weil Ozzy Osbourne dann klagen würde, wenn er könnte. Weiß ich, nein, natürlich nicht. Aber genau. Crazy Taxi, Jet Set Radio, so in dem Stil, daran erinnert das.
Dann erscheint am 17. Juni tatsächlich auch noch der Drug Dealer Simulator 2 auch für PS5 und Xbox. Offene Inselwelt, Narcos-Kartell. Und so weiter. Man kann auch kooperativ spielen. Aber da hätte ich keinen Bock drauf.
Ich auch nicht, aber wollen wir, kann man Wetten abschließen, wie viele Leute sich Walter White nennen?
Ja, vielleicht kann man da ja auch Fahrrad fahren. Tour de France, keine Ahnung. Auf der Insel.
Tja. Ist es immer noch so schlimm? Ich weiß es gar nicht.
Mein Fall ist es nicht. Aber ich muss auch am 17. Juni auch nicht, glaube ich, auch nicht Jesus sein. Denn man kann in God for a Day auf dem PC den Sohn Gottes spielen.
Okay.
Und der kann in dieser satirischen Interpretation der Geschichte nicht nur Leute segnen, sondern auch verdammen. Und zwar, nachdem er aufgedeckt hat, was das für Menschen sind, welche Geschichte hinter ihnen steckt. Und irgendwie soll der Teufel auch als schwarze Katze in einer Bar warten, um Jesus auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. Oder keine Ahnung, ob das in Richtung Monty Python geht eher, aber es soll wohl humoristisch sein und ist vermutlich auch nicht vom Vatikan offiziell lizenziert.
Ja, auf jeden Fall klingt's wild, ja.
Tja, dann kommen wir zum 18. Juni. Da gibt es was Ernstes mit Krieg. Hell Let Loose Vietnam für PC, PS5 und Xbox. Ein Ego-Shooter mit taktischem Teamplay im 50 gegen 50 Dschungelkrieg. Inklusive Tunnelsystem, Luftunterstützung auf 6 Karten. Ja, das klingt nach Good Morning Vietnam.
Hell Let Loose ist ein geiles Spiel, aber auch so knüppelhart. Du wirst halt, wenn du in das Spiel kommst, erstens ist die Front meistens so weit weg, dass du mit einem LKW hinfahren musst. Und wenn du Pech hast, ist der gerade weggefahren. Und dann läufst du 10 Minuten und bist vielleicht dann da. Und dann wirst du erschossen und du hast nicht die geringste Ahnung, wo eigentlich überhaupt ein Gegner war. Das war so. Aber okay. Wenn du es mit Leuten zusammen taktisch spielst und irgendwie weißt, wo was ist, dann ist es wieder eine coole Kriegssimulation. Also was heißt coole Kriegssimulation? Aber es ist ein cooler Shooter in dem Sinne.
Okay, es ist kein stumpfes Geballer, sondern du musst dein Platoon im Idealfall auch richtig gut koordinieren.
Ja, also am ehesten kann man es mit Arma vergleichen.
Ah, okay.
Ja, da in die Richtung geht das quasi.
Ja. Und es kommen natürlich weitere Spiele aus der Vergangenheit zurück in In diesem Fall R-Type Tactics 1 und 2 Cosmos für PC und alle Konsolen. Und jetzt aufgepasst, wer bei dem Namen R-Type an einen Shoot'em-up denkt, der muss hier umdenken, denn es geht um rundenbasierte Taktik. Ich glaube, die hast du damals auch gespielt, ne?
Ich habe eins von denen gespielt, ja. Diesmal sind ja alle Beiteile in diesem Remaster drin. Einen hatte ich gespielt, war, glaube ich, ganz in Ordnung. Kann man halt nicht wirklich mit R-Type vergleichen, weil es wirklich ein komplett anderes Genre ist. War in Ordnung. Ich habe ehrlich gesagt wenig Erinnerung dran, muss ich zugeben. Es muss der erste Teil gewesen sein, den ich gespielt habe. Der zweite kam nämlich nie im Westen raus. Das ist jetzt das erste Mal.
Darauf ja, machen Sie aufmerksam. Der erste Teil erschien 2007 auf der PSP. Er kam ja auch direkt von Irem. Und ja. Er wurde dann 2009 fortgesetzt. Er hat so solide Kritiken bekommen. Also man bewegt ja hier auch sein Raumschiff auf Hexfeldern. Und das ästhetisch Interessante ist, dass es tatsächlich die Labyrinthe sind, die man eben aus R-Type kennt, also aus dem Shoot'em'up. Und das Remake kommt hier von Grand Cellar aus Japan.
Mal gucken, ob es besser wird als R-Type Dimensions 3. Das habe ich gerade gespielt und was zugeschrieben. Das war eine Enttäuschung.
Ah, da habe ich noch nicht reingespielt, siehst du?
Ja, naja. Also sie haben, naja. Ich will jetzt gar nicht ins Detail eingehen, aber R-Type 3 ist ein fantastisches Spiel. Das merkt man auch noch. Oberflächlich gesehen ist es okay. Aber die haben so Fehler drin, wie dass man die Bosskämpfe mit zwei Schüssen sind, die weg. Also wie das in einem R-Type passieren kann, verstehe ich gar nicht, muss ich echt sagen. Das ist.
Haben sie den Schwierigkeitsgrad so runtergedreht?
Nein, eben nicht normalerweise. Okay. Das sind die Werte wahrscheinlich einfach falsch. Dann ist das Bild von 4:3 einfach in die Breite gezogen, ohne dass man rechts und links mehr sieht. Das ist einfach nur gezerrt. Und ein paar andere Fehler, Sachen drin. Die Kollisionsabfrage ist zu ungenau, sodass du teilweise drauf gehst, ohne dass du wirklich in die Wand fliegst oder getroffen wirst. Also es ist weird.
Ja, das reicht mir alles schon, um es gar nicht erst zu starten. Es war jetzt bei mir auch nicht ganz weit oben auf der Liste, wenn ich ehrlich bin, weil ich da ja gar nicht, also so viel Zeit hat man ja auch nicht, um in alles immer reinzuzocken, aber der Name hat mich schon neugierig gemacht. Ich habe es damals sehr gerne auf dem Amiga auch gespielt und na gut.
Ja, R-Type ist fantastisch eigentlich.
Ja. Aber am 18. Juni gibt es noch was Interessantes für mich und ich glaube, du hattest das auch positiv erwähnt, und zwar The Adventures of Elliot, The Millennium Tales. Das erscheint für PC, PS5, Xbox und Switch 2 und das ist ein wirklich interessantes JRPG von Square Enix. Das kommt vom Team Asano. Die haben sowas gemacht wie Bravely Default, Live Alive, Triangle Strategy, Octopath Traveler. Also da sollte man schon aufhorchen, denn da waren einige richtig gute Abenteuer dabei. Und du fandest diese HD-2D-Kulissen auch so schön.
Ja, ich habe mir das kurz angeschaut. Es weiß eine Demo davon gibt auf Steam. Und ich wusste ja, dass Octopath Traveler cool aussieht. Und ich habe da reingespielt. Das ist ja diesmal ein Zelda-ähnliches Spiel. Also eigentlich ist es Zelda. Und es sieht so schön aus. Also es macht einfach Bock. Ich bin dran geblieben, weil es einfach furchtbar gut zu spielen war und einfach wirklich gut, fantastisch aussieht.
Ja, also sie bleiben ihrem Diorama-Stil zwar treu, den man so kennt von diesen Spielen, aber im Gegensatz zu den bisherigen Titeln gibt es keine Gruppentaktik, sondern tatsächlich Echtzeitkämpfe, wie du schon sagst, wie in Zelda. Und man steuert eben auch nur einen Helden, der wird wohl von einer Fee begleitet und kann dann wohl auch kooperativ losziehen, wenn man möchte. Man kann mit dem Schild parieren, es wird Dungeons geben mit Rätseln und Bossen, Zeitreisen, die kennt man ja auch aus einigen der Spiele, die ich genannt habe. Und ja, da sind vorher Vergleiche gefallen mit The Legend of Zelda und auch Chrono Trigger. Und das dürfte zumindest ausreichen, um einige JRPG-Fans zumindest dazu zu bewegen, die Demo zu spielen.
Ja, denke ich auch. Es ist ja eher ein Action-Adventure als ein Rollenspiel in dem Fall. Also es ist ein bisschen was Flotteres.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß es nicht. Manchmal verschwimmen die ja auch, die beiden, ne? So, gerade wenn man jetzt an Zelda denkt, das ist natürlich ein Action-Adventure.
Deswegen, ja. Und es ist wirklich Zelda im Grunde.
Ja.
Und die Japaner sind ja sowieso, muss man sagen, die haben was die Rollenspiele da sind, nochmal ganz anders ausgelegt wie bei uns. Bei den Action-Adventures ist das so ein bisschen ähnlich. Eigentlich müssen wir nicht mal genauer schauen. Die hatten die Genres immer anders interpretiert.
Ja. Obwohl, ich sag mal so, das wäre jetzt aber eine separate Diskussion. Das hatte ich erwähnt. Für viele war halt Zelda das Anti-Rollenspiel tatsächlich damals, weil man da bewusst auf all diese Statistiken im Hintergrund verzichtet hat, Charakterwerte und so weiter und sich auf das direkte Erlebnis konzentriert hat. Das war so der Unterschied zu diesen, auch zu den Rollenspielen, die immer versucht haben, etwas auch statistisch zu simulieren, so ein bisschen, ja.
Ja, richtig.
Und du spielst noch UFC, Ben?
Naja, wenn das 6. UFC rauskommt, dann werde ich da mal reinschauen, ja.
Und das kommt ja am 19. Juni, ne, für PC und...
Nee, es kommt leider nicht für PC. Da macht EA einen typischen EA-Move und bringt das nur für PS5 und Xbox Series raus. Mhm. Ich habe mich noch gar nicht groß damit beschäftigt. Es basiert auf der Frostbite-Engine mit Ragdoll-Physik. Und das Besondere ist diesmal wohl, was auch wirklich interessant klingt, dass wenn man, die Kämpfer haben ja alle bestimmte Eigenschaften, die haben eine bestimmte Art zu kämpfen, also die realen Kämpfer. Und wenn man die quasi umsetzt oder nachahmt, wie auch immer, dann kommt der eigene Charakter in so einen Flow-State, nennen sie das. Und dadurch erhält er einen bestimmten Vorteil. Also eine bestimmte Stärke, die man sonst nicht hätte. Finde ich cool, weil man dadurch wahrscheinlich ein Tick näher an dem echten Kampfgeschehen dran ist, wenn das
funktioniert. Ja, ich weiß, du hast es damals auch schon verfolgt, also UFC auch so, wie die so gekämpft haben. Es war nie so ganz mein Fall. Ich mochte immer das klassische Boxen lieber.
Ja.
Aber es hat sich dann auch tatsächlich etabliert als Martial-Arts-Sportart, ne?
Ja, ich glaube, UFC, also MMA allgemein ist recht groß geworden. Ich finde es halt deshalb einfach interessanter, weil es technisch so viel umfangreicher ist und weil du in jeder Position geht der Kampf weiter. Du hörst beim Boxen, hörst du ja auf, wenn die sich umarmen. Das fand ich immer furchtbar langweilig. Ist ja auch heute noch so. Aber genau, ja. Ich bin durch die UFC-Spiele von THQ, bin ich damals überhaupt nur quasi Fan geworden. Und ich habe das in den letzten Jahren leider nicht mehr verfolgt, weil es mir auch irgendwann zu teuer wurde. Aber UFC ist eine coole Sache.
Ja, dann erscheint am 22. Juni Dark Scrolls für PC und Switch. Das ist ein seitwärts scrollender Koop-Dungeon-Crawler in so einem Retro-Pixel-Stil. Einen Tag später, am 23. Juni, erscheint Lumina Veil für den PC. Und da soll der Twist darin bestehen, also es geht um Horror und so weiter, dass man eine Influencerin spielt, deren Realität sich langsam auflöst. Aber das hat mich nicht wirklich angelockt. Und dann schon eher am 24. Juni The Necromancer's Tale für PC, PS5, Xbox und auch Switch 2. Und da geht es in klassischer Draufsicht um Okkultismus, Magie und Untote. Das ist ein narratives Rollenspiel von Psychic Software aus Irland. Das erschien schon 2025 auf dem PC und erhielt mit seiner Gothic-Story rund um ein altes Zauberbuch aus dem 18. Jahrhundert gute Kritiken. Da geht es wohl darum, dass man den eigenen Wahnsinn managen muss, also auch so ein bisschen Lovecraft-Flares dabei. Und es gibt wohl über 150 Nebencharaktere, die kann man mental und psychisch beeinflussen auf unterschiedliche Art für seine Zwecke. Man kann sie eben manipulieren, mit ihnen sprechen, Vertrauen aufbauen. Und wenn es zum Kampf kommt, geht es rundenbasiert in einem Raster zur Sache. Ich habe es damals auf dem PC nicht gespielt, das ging komplett an mir vorbei. Aber weil die Story so besonders gelobt wird und auch dieses Verhalten der Nebencharaktere, kann ich mir vorstellen, dass ich da vielleicht mal reinschaue.
Ja.
Aber das ist auch nicht so ganz dein Fall, ne? Narrative Rollenspiele?
Nee, tatsächlich.
Ich sag mal sowas wie Esoteric App oder Disco Elysium oder...
Doch, Disco Elysium mag ich ja sehr.
Mhm.
Und ich schaue mir gerade... Das ist nicht ein Nachfolger, vom selben Studio kam da gerade das Spiel raus, was in eine ähnliche Richtung geht. Doch, die mag ich schon. So ist es gar nicht mal. Ich überlege nur tatsächlich gerade, ich glaube, so viele habe ich davon letztlich nicht gespielt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Aber das ist eher Zufall als das System. So. Zero Parades ist das, was gerade raus ist und was ich mir, wo ich noch einen Blick drauf werfen wollte.
Aber es geht ja auch wieder handfest zur Sache. Einen Tag später, am 25. Juni mit Dead or Alive 6 Last Round für PC, PS5 und Xbox.
Ja, ich war nie der große Dead or Alive Spieler. Ich wollte es mir tatsächlich, zuletzt habe ich mal überlegt, dass ich mir es mal anschauen wollte, habe es dann gelassen, dann werde ich das jetzt halt damit machen. So, das ist nochmal ein Update zu Dead or Alive 6, also es ist kein komplett neues Spiel. Hat dann wohl 5 neue Charaktere drin und alle DLC-Charaktere, die es gab, hat einen neuen Fotomodus. Ja, so viel habe ich dazu jetzt nicht gefunden und da ich mich damit auch nicht auskenne, hatte ich auch nicht tief recherchiert, muss ich.
Ja, ich mag ja schon Fighting Games und das ist immerhin Team Ninja, aber ich wurde auch mit Dead or Alive nie warm. Das ist jetzt hier die Definitive Edition des Spiels, das schon im Jahr 2019 erschien. Damals erhielt es international solide bis gute Kritiken. Aber ich kann da eben auch nicht mitreden, inwiefern das jetzt wirklich so ein Must-Play ist.
Nee, ich auch nicht. Ich bin dort nur mal drauf aufmerksam geworden zuletzt, weil da wohl der Fokus des Kampfsystems hatte mich interessiert, weil sie auf eine Art und Weise mit Grapples und deren Kontern arbeiten, wie das sonst die anderen Spieler nicht machen. Deswegen mal schauen.
Ja, und am selben Tag erscheint noch ein Spiel, das ich jetzt einfach deshalb erwähne, weil es auf den ersten Blick so abstrus und schlimm war, dass ich wegrennen wollte. Und das mache ich ja nur, wenn mich das irgendwie aufgrund des Genres erstmal anlockt. So ist ja nicht. Das Spiel heißt nämlich Slot or Die, erscheint für den PC und ist ein Dungeon Crawler. Und das meinte ich damit, sowas lockt mich an, wenn jemand einen Dungeon Crawler macht. Aber meine Güte, von der Idee, ne, dass da der Held eine Slot-Machine in der linken Hand trägt, eine Mini-Slot-Machine, damit durch die Katakomben latscht, die total hässlich aussehen. Also, ich habe das gesehen, Trailer angefangen und dachte, wow.
Oh mein Gott, ich sehe es gerade, das ist ja furchtbar.
Das ist richtig schlimm.
Also, die Idee wegen des Zufallsgenerators, dem eine Slot-Machine in die Hand zu drücken, ist ja vielleicht ganz clever, aber das Spiel sieht wirklich furchtbar aus.
Ich hasse auch die Idee. Na, also, das ist so ein Fremdkörper in der Hand. Ja, also, naja, gut.
Ja, ja, klar, ja. Nee, ich glaube, da kommt noch was Schöneres, was gerade dich sehr interessieren dürfte.
Star Fox für Switch 2, meinst du?
Ja.
Ja, es ist schön, dass da was Exklusives kommt. Es ist ja auch nicht so, dass gar nichts erscheint. Erst kürzlich ist ja Mysterious Book erschienen mit Yoshi, also ein 2D-Jump-and-Run, ganz niedlich und so weiter. Und jetzt kommt also Star Fox für die Switch 2 als umfangreiches Remake von Star Fox 64. Und das fand ich gar nicht so toll, ehrlich gesagt.
Oh.
Da war ich kein Riesenfan von. Das war schon cool. Aber für alle, die es jetzt nicht wissen, das wird halt komplett überarbeitet. Das ist natürlich Science-Fiction-Action. Man hat das komplette Figurendesign modernisiert. Neue Cutscenes sind dabei. Hintergrundinfos gibt's wohl on top. Also für all die, die es damals cool fanden, könnte das nochmal eine nette Zeitreise sein. Und neben der Kampagne von damals gibt's eben auch einen Challenge-Modus und Online-Gefechte mit Dogfights, 4-gegen-4 und so weiter. Interessant aus rein ästhetischer Sicht ist, dass diese Action rund um den Weltraumpilot Fox McCloud ja von Shigeru Miyamoto konzipiert wurde. Und der Zelda-Vater war sogar das stilistische Vorbild für die Fuchsfigur. Denn der Artdesigner, der Takaya Imamura, der hat auch andere Figuren des Spiels an Gesichtern von Entwicklern angepasst. Also ich weiß nicht, wie viel davon im Remake dann noch übrig ist. Denn das Ganze wird ja, wie gesagt, modernisiert. Und ich habe irgendwo was gelesen davon, dass man das genau dieses eben nicht mehr erkennt dann, diese Ähnlichkeit. Tja, es hat natürlich eine Geschichte, die darf man nicht vergessen. Also der erste Teil 1993 in Japan auf dem SNES, der dann in Europa als Starwing verkauft wurde. Und der hat schon auf der technischen Ebene, also in der Ära vor dem N64, mit seiner 3D-Kulisse und den Polygonen gepunktet. So ist es nicht. Tja, aber der letzte Auftritt von Star Fox Zero, 2016 auf der Wii U, also das konnte ich auch nicht lang spielen. Von daher bin ich gar nicht so heiß drauf, ehrlich gesagt.
Nee, ich ja, also ich bin mit Star Fox nie so richtig warm, auch wenn ich werde mit diesen Tiercharakteren generell schlecht warm, hier erst recht. Aber ich erinnere mich dran, wie ich damals noch im, was war das? In irgendeinem Kaufhaus, da waren Konsolen noch groß aufgebaut und da lief unter anderem Super NES mit Star Fox. Und das war schon geil. Das sah
ja
super fett aus.
Das war auf jeden Fall, wie gesagt, technisch 1993. Also
ja,
vor der großen Welle, ne, der vor Ocarina und so weiter. Da sah das schon cool aus. Das war eine Pionierleistung. Aber nichtsdestotrotz hat mich das eben danach, also das Star Fox 64, nicht wirklich abgeholt.
Das habe ich nie gespielt, von daher, ja. Das war nicht meine Welt.
Und weil ich so seltsam wählerisch bin bei diesen Geschichten von Nintendo, staubt die Switch 2 vor sich
wirklich
her im Regal, ja. Mhm. Weil wenn ich die Wahl habe, spiele ich die Sachen halt lieber auf der PS5.
Ja, verständlich. Klar. Das Yoshi-Spiel soll super gewesen sein. Hast du das gespielt?
Nee, das habe ich auch noch nicht gespielt. Also meine Töchter sind große Fans und ich fand ja auch die Yoshis, das erste auf dem DS, das war auch so super auf den Wolken. Ah. Ich mag den Charakter auch schon, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Fan, dass ich jetzt sagen muss, das ist jetzt so ein Pflichttitel für mich.
Ja, okay.
Dann nähern wir uns dem Ende des Monats Juni, Ben. Hättest du da überhaupt noch irgendwas?
Nee, ich habe da nicht mehr. Ich hatte, für mich dünnt der Juni relativ aus gegen Ende. Oder ich habe was übersehen.
Also es gibt eine Umsetzung von Drive Rally am 28. für PS5 und Xbox. Und am 30. Juni erscheint Nocturne für den PC. Und das ist ein sehr ansehnlich gezeichnetes 2D-Rollenspiel, das im Vorfeld einige Preise gewinnen konnte. Die Story macht einen da schon ein bisschen neugierig. Also die Menschheit ist schon seit Jahrtausenden ausgelöscht. Und man erwacht irgendwo in einem digitalen Jenseits. Und dort trifft man auf andere Charaktere, findet Freunde und spricht mit denen über das Leben. Spielmechanisch ist es aber leider gar nichts für mich. Denn die Precy Studios, die vermischen da das Flair eines klassischen JRPG mit Rhythmuseinlagen à la Guitar Hero für den Kampf. Tja, und das sieht für mich schon in den Trailern aus wie ein überflüssiger Stilbruch und wird mich dann deswegen Ende des Monats auch nicht anlocken können.
Ja. Kann ich verstehen. Diese Rhythmuskampfmechaniken sind gerade im Kommen.
Oh je. Aber na gut, es gibt ja noch genug Alternativen.
Ja. So krass ist es nicht.
Ja, Ben, wollen wir einen Favoriten wählen für den Juni?
Wow, wollen? Weiß ich nicht. Diesmal tue ich mich schwer, überhaupt drei zu finden.
Ja gut, ich muss das Gothic Remake spielen.
Ja.
Schon allein aus kulturhistorischer Sicht.
Ja. Also ich meine, was unbedingt auf meine Liste muss, ist Dance Attack.
Mhm.
Das ist für mich völlig klar. Und ob ich mal in der großen Hoffnung, dass es tatsächlich erzählerisch vielleicht interessant ist, den Tattoo Removal Simulator drauf tue.
Also du klangst da auch recht angetan von, muss
ja,
ich sagen.
Ja, es klingt halt interessant. Und ich hoffe wirklich, dass sie sich dabei gedacht haben, gerade von einem Tattoo-Künstler, der auch wirklich halt in der Materie steckt und das dann selbst macht. Dann tue ich das noch mit drauf und jetzt brauche ich noch ein drittes.
Also bei mir wäre das zweite The Adventures of Elliot, The Millennium Tales. Da würde ich dann doch mal gerne reinspielen, wie das jetzt sich so anfühlt als Held statt Gruppentaktik.
Ja, würde ich eigentlich auch gerne. Aber lass mich zur Abwechslung dann einfach eben UFC nehmen, weil ich schon gespannt bin, wie sie das machen. Und schlecht waren die UFC-Spiele ja auch nicht.
Und mich würde zwar interessieren, ob die tatsächlich mit Aether Dominance Wars ein modernes Heroes of Might and Magic hinbekommen. Die Kroaten, aber aufgrund meiner Brettspiel-Zuneigung würde ich vielleicht auch gerne in die Tabletop-Tavern gehen und schauen, inwiefern da Total War und Slay the Spire tatsächlich aufeinandertreffen, ohne Kollateralschäden. Ja, danke Ben, dass du Zeit gefunden hast. Das hat mir wieder Spaß gemacht.
Ja, war gut.
Und ich hoffe, für euch da draußen war das ein oder andere interessante Spiel dabei und dann wünsche ich euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.